predige also über Johannes Kapitel 9, was ich vorhin vorgelesen habe. Es geht um das Thema Licht. Ich denke, dass Sie viele Redensarten zu diesem Thema Licht kennen. Etwas ins rechte Licht rücken, jemand hinters Licht führen, lichtscheues Gesindel, einem geht es ein Licht auf und vieles mehr. In dieser Geschichte hier soll Jesus als Licht der Welt herausgestellt werden, damit Menschen erkennen, er ist es, der uns die Existenz hell macht. Jesus war gerade einer Todesgefahr entronnen. Er hatte mit Juden gesprochen und sie hatten Steine zusammengetragen im Tempel, um ihn zu steinigen. Da heißt es, er entwich ihnen. Und hier im Vorübergehen sieht er diesen Blindgeborenen am Weg sitzen als Bettler und heilt ihn. Es ist erstaunlich, wie oft so Schwierigkeiten und Segen so haarscharf nebeneinander liegen. Gerade hat man noch die größten Schwierigkeiten hinter sich und schon erlebt man in einer ganz anderen Situation neu den Segen Gottes, wie er eingreift. Er macht eine gute Tat im Vorübergehen. Vielleicht übersehen wir manchmal solche Situationen, wo wir so im Vorübergehen etwas Gutes tun könnten. Jesus hat die Situation nicht übersehen, weil er jeden Menschen im Blick hat. Nun fragen seine Freunde, wer ist eigentlich schuld daran, dass dieser Mann hier so blind als Bettler da sitzt, er selbst oder seine Eltern? Wir stellen ja gerne diese bohrenden W-Fragen, warum, wer, wieso und so weiter. Und oft bekommen wir keine Antwort. Als Kinder haben wir früher immer scherzhaft gefragt, warum ist die Banane krumm? Gut, das ist eine dumme Frage, die man nicht beantworten kann. Viele Warum-Fragen haben keine Antwort. Und als die Jünger hier fragen, wer ist denn nun schuld? Ist er vielleicht selber schuld, dass er blind geboren wurde? Merkt man, wie völlig jenseits des Verstehens eigentlich diese Frage schon gestellt ist? Denn wie kann ein Baby selbst schuld sein an seinem blinden Zustand, wenn es geboren wird? Es konnte ja noch gar nichts tun. Jesus sagt, weder das eine noch das andere trifft zu, sondern hier sollen die Werke Gottes offenbar werden. Es heißt, in dieser Not, die Gott wendet, will er sich selbst verherrlichen. Das ist ein ziemlich neuer Gedanke für eine Schwierigkeit, in der Menschen sind, dass sie vielleicht dazu da ist, damit Gott sich darin verherrlicht, indem er herausführt und wie er das macht. Ich denke an eine ganze Reihe von Menschen, die durch Not neu die Augen geöffnet bekamen für Jesus, die zum Glauben kamen, weil sie im Krankenhaus lagen, die neu nach oben schauen lernten, weil Gott sie aufs Kreuz gelegt hat. Oder einfach die Beziehung wieder enger gestaltet haben, weil Schwierigkeiten da waren und sie neu Beter wurden. Hier soll also Gott verherrlicht werden, indem dieser Mann geheilt wird. Jesus sagt, wir müssen die Werke Gottes wirken, solange es Tag ist. Ich weiß nicht, wie der Einzelne das von uns empfindet, ob er auch so ein göttliches Muss kennt, dass er weiß, ich muss hier mitarbeiten, ich bin hier gefordert, oder ob er nur dieses Kann kennt. Ich könnte ja, wenn ich Lust hätte, aber ich weiß es noch nicht, ob ich will. Jesus wusste, ich muss, ich bin gefordert und ich kann hier nicht irgendwo meine Zeit verstreichen lassen, sondern muss sie auskaufen für Gott. Er behandelt dann diesen Blinden etwas merkwürdig, indem er ihm so einen Erdbrei mit Speichel auf die Augen schmiert. Sicher nicht so furchtbar appetitlich. Und dann schickt er ihn los an den Teich Siloa, um sich zu waschen. Bei der ganzen Geschichte, Pech war eigentlich, dass das an einem Sabbat stattfand. Und damals hatten die Leute klare Vorstellungen, was man an so einem Tag tun durfte und was nicht. Zum Beispiel diesen Erdbrei ihm auf die Augen schmieren, das war Arbeit, das war schon mal verboten. Und dass er dann noch an diesen Teich ging, um sich dort öffentlich zu waschen, das war natürlich wieder verboten. An einem Sabbat dürfte man auch so etwas nicht tun. Das heißt, Jesus hat mit seiner Heilung Leute provoziert. Hätte er nicht lieber sagen sollen, lieber Bettler, ich komme morgen um 15 Uhr wieder vorbei, dann machen wir die Sache und dann gibt es kein öffentliches Ärgernis. Solche Leute sind wir ja oft, die so versuchen, so jeden Anstoß aus dem Weg zu räumen und denken, wenn auch dieser Anstoß noch weg ist, dann läuft die Sache. Oh, die läuft dann auch nicht besser, nur im Moment wird gerade mal das Problem nicht angetippt, aber es ist ja nicht gelöst. Jesus heilt ihn also am Sabbat, wohlwissend, dass sich darüber viele Leute nicht nur freuen, sondern auch ärgern werden, weil das in ihre religiösen Denkschablonen nicht hineinpasst. Diese Heilung ist eine Zusammenarbeit. Jesus schmiert ihm sowas auf die Augen und dann sagt er, geh hin und wasche dich im Teich Siloah. Und dann wirst du geöffnete Augen haben und sehen. Der Beruf von Jesus war unter anderem der, Menschen die Augen zu öffnen. Und genau diesen Beruf hat jeder Christ. Er sollte Menschen helfen können, dass sie geöffnete Augen bekommen für das Licht Gottes, für Jesus. Ich führe viele Gespräche über den Glauben an Jesus und erlebe immer wieder, dass Menschen anfangen zu verstehen, worum es geht. Dass sie plötzlich merken, dass Christsein nicht nur Nächstenliebe bedeutet oder evangelisch sein oder katholisch, sondern dass das mehr ist, so Jesus eine persönliche Beziehung zu einem Partner zu bekommen, mit dem man auch reden kann im Gebet. Aber viele sagen dann, ich bin noch nicht so weit. Ich müsste mich mit dieser Frage etwas intensiver beschäftigen. Schauen Sie, als dieser Mann vor Jesus stand und dann diesen Brei vor seinen Augen hatte und merkte, da passiert etwas an mir, da war er auch noch nicht so weit, er sah noch überhaupt nichts. Aber er war bereit, die nächsten Schritte zu gehen und deshalb kam er zu einem geöffneten Auge und hat später sogar Jesus erkannt. Für diese Leute, die immer wieder sagen, ich bin noch nicht so weit, habe ich alles Verständnis. Aber wenn ich noch nicht so weit bin, ist ja die Frage, wie sehen denn meine nächsten Schritte aus? Unternehme ich Schritte, um so weit zu kommen? Oder benutze ich das Ganze nur als eine gewisse bequeme Ausrede? Ich bin noch nicht so weit, naja, vielleicht in 10 Jahren kann ja nochmal ein neuer Anstoß kommen für mich. Es ist immer die Frage, wie sehen die nächsten Schritte aus? Als ich einmal spürte, dass diese Frage mit Jesus mich sehr bewegte, bin ich die nächsten Schritte gegangen. Ich habe mich ganz bewusst einer Gruppe von echten Christen angeschlossen, habe Gespräche gesucht, Kontakt, habe ein Buch über Christsein im Alltag gelesen und dabei hat Jesus mir die Augen geöffnet, sodass ich mein Herz ihm anvertraut habe. Das ist immer die Frage, bin ich bereit, auch die nächsten Schritte zu gehen, um wirklich diese geöffneten Augen zu bekommen für Jesus. Echtes Erkennen liegt hinter dem Gehorsam, es liegt nicht hinter dem Überlegen. Echtes Erkennen liegt hinter dem Gehorsam, es liegt nicht hinter dem Überlegen, wobei Überlegen ja nicht schlecht ist, aber es muss sich umsetzen in Bewegung. Jesus will nicht ein neues Licht bringen, sondern eine neue Sicht bringen, denn er ist ja das Licht. Er möchte, dass Menschen ihn entdecken und auch ihre Existenz hell wird dabei. Heute gibt es ja viele Lichtexperten, nicht nur, dass man so elektrische Sparlampen kaufen kann oder irgend so etwas Neues oder riesige Lampen für irgendwelche Kinoaufnahmen, sondern da gibt es Psychologen, die Existenzerhellung anbieten und trotzdem, sie können so ein bisschen helfen, Dinge wieder an den richtigen Platz zu rücken, aber die Existenz erhellen können sie nicht, weil sie dem Leben keinen Sinn verleihen können durch ihre Beratung. Es sei denn, dass sie Jesus kennen, dann hätten sie diese Möglichkeit. Den Soziologen geht es nicht anders. Sie können viele Dinge gut erklären, gut einordnen, aber eine Gesamtsicht geben können sie auch nicht, weil sie sie selbst nicht haben, zumindest nicht so, dass sie in diesem göttlichen Licht bestehen könnte. Neuerdings gibt es ja die Esoterikwelle mit, was weiß ich, Psychotechniken jeder Art, wo so dieses hinduistische Gedankengut wieder in den Westen kommt, dieses ganzheitliche Denken und Erleben mit diesem großen Weltgeist wieder eins werden. Eigentlich Dinge, die schon lange durchdiskutiert wurden und jetzt hier wieder auftauchen. Und viele fallen darauf rein. Sie wissen gar nicht, dass es sie nicht ins Licht führt, sondern nur die Dunkelheit verstärkt. Oder Ideologien. Zurzeit entdeckt gerade der Kommunismus so ein bisschen, dass er mit seiner Ideologie zumindest im wirtschaftlichen Bereich vor eine Mauer gelaufen ist und nicht weiterkommt und keine Tür findet. Jesus sagte ja von diesen Leuten, die meinen, sie könnten andere führen, sie wären blinde Blindenleiter und deshalb würden sie zusammen in irgendeine Grube stürzen. Und das erlebt man ab und zu, dass solche blinden Blindenleiter mit anderen zusammen irgendwo abstürzen und nicht mehr weiterkommen. Und das manchmal auch zugeben, manchmal auch nicht. Jesus ist das Licht der Welt. Er schenkt Existenzerhellung sogar über die letzte Grenze des Todes hinaus. Und das finde ich gut, wenn sich Leute auch mit dieser Grenze beschäftigen, weil jeder von uns sie einmal überschreiten wird. Er hat diesen Blinden geheilt und dadurch sein Leben verändert. Der Mann wurde selbstständig, er bekam ein ganz anderes Auftreten, eine ganz andere Strahlkraft seines Gesichtes. Und die Nachbarn fragten, ist es oder ist es nicht? Der ist irgendwie so ganz anders als vorher. Wir sind nicht sicher, ob es derselbe ist. Das finde ich interessant, wenn Jesus Menschen die Augen öffnet, sodass sie zum Glauben kommen an ihn, dass andere fragen, ist es oder ist es nicht? Der hat sich irgendwie so verändert, man kann kaum glauben, dass es derselbe ist. Ja, was verändert sich bei so einem ehemaligen Bettler? Zunächst hat er seine Bettelschale weggetan. So dieses tägliche Betteln um ein bisschen Anerkennung und ein bisschen Beachtung von anderen, das hat er weggelegt, weil er jetzt weiß, ich bin geliebt von Jesus und ich habe alles, was ich brauche, durch ihn und kann es bekommen. Dann hat er seine Lieblingsposition, seinen Lieblingsplatz freigemacht, diesen Platz vor dem Tempel, wo er wusste, da kommen am meisten Leute vorbei. Den hat er geräumt. Er hat sozusagen die Position, wo er am meisten Beachtung fand, freigemacht. Er weiß jetzt, dass er von Jesus beachtet wird und es reicht ihm. So muss er sich letztlich nicht immer selbst in den Vordergrund spielen, um die Beachtung von anderen zu erzwingen. Ja, und so hat er dieses und jenes verändert. Mancher Nahestehende hatte eine lebenswichtige Position für ihn. Ja, die mussten ihn morgens dorthin bringen, abends wieder abholen, Mittagsessen vorbeibringen. So verliert mancher diese lebensunterstützende Funktion für ihn. Und auch für manchen, der zum Glauben kommt an Jesus. Der braucht ihn plötzlich nicht mehr. Warum? Er ist selbstständig geworden. Er braucht nicht mehr diese Stützen von rechts und links. Und das ist gut, wenn Leute ins Fragen kommen, wie hat eigentlich dieser Jesus das Leben von Menschen verändert? Das können Nachbarn fragen, Berufskollegen. Und dann kann man ihnen erzählen, was die Ursache ist, dass das Jesus ist, der das verändert hat. Aber es gibt nicht nur Leute, die bewundernd sind, fragend sind. Es gibt auch Leute, die wissen es immer besser. In diesem Fall hier die Pharisäer. So Leute, die für alles eine vorgefasste Meinung haben, eine Schublade, die man aufzieht und dann irgendwas hineinpresst. Und wenn es übersteht, dann schiebt man noch ein bisschen, bis es doch verschwunden ist. Die unterhalten sich jetzt mit diesem sehend Gewordenen und fragen, wie war es denn? Er sagt, oh, Jesus hat mich geheilt und wie es geschah. Und das Einfachste ist ja, wenn man Dinge nicht glaubt, dann muss man sich damit nicht auseinandersetzen. Sie sagen, also wir glauben dir gar nicht, dass du blind warst. Also müssen die Eltern her sagen, das ist unser Sohn, der war blind. Die Eltern wollen nicht mehr erzählen, weil sie Angst haben vor diesen Pharisäern. Sie könnten Nachteile erleiden, zum Beispiel aus dem öffentlichen Gottesdienst der Synagoge ausgeschlossen werden. Eltern entdecken ja auch, wenn in dem Leben ihrer Kinder sich etwas verändert, wenn da plötzlich Jesus was zu sagen hat, dann stellen die das fest, da verändert sich irgendetwas und mancher ist darüber sehr erstaunt, fragend geworden, mancher ist zum Glauben gekommen, mancher hält sich auch sehr zurück und sagt, hoffentlich fällt es nicht irgendwie negativ auf mich zurück, dass die Leute jetzt sagen, oh, haben Sie aber eine fromme Tochter gekriegt oder einen frommen Sohn? Der ist ja fast nicht mehr lebensfähig, so fromm ist der schon. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Dass Eltern Angst haben, auch das könnte auf sie zurückfallen. Sowas gibt es auch. Bis hin, dass sie Drohungen ausstoßen, wenn du das nicht bald lässt, dann werde ich und so weiter. Ja, mein Testament nochmal anders machen oder irgendwas dieser Art. Eltern sind auch gefragt, wenn Kinder zum Glauben kommen. Wie steht ihr dazu? Ist das euer Sohn? Welche Beziehung ist dort zwischen euch gewesen und welche geht weiter? Dann fragen die Pharisäer nochmal diesen sehend Gewordenen, stellen ihm genau dieselben Fragen. Wie bist du denn sehend geworden? ist erstaunlich. Es gibt Leute, die im Blick auf Gott immer wieder dieselben Fragen stellen, obwohl sie die Antwort ja schon bekommen haben. Da ist überhaupt kein Gedankenfortschritt zu erkennen. Warum? Weil kein Glaubensfortschritt da ist. Und wenn sie Ihnen die Frage jetzt beantwortet hätte, dann stellen Sie sie ein paar Tage oder Stunden später wieder. Warum? Es bewegt sich nichts in Ihren Herzen. Nur oben in der Gedankenwelt so ein klein bisschen. Deshalb kommen Sie nicht weiter. Ja, und schließlich sagen Sie ihm, gib Gott die Ehre. Das ist ja schön, das hat er getan, indem er Jesus herausstellte. Und dann sagen Sie, dieser Jesus ist doch ein Sünder. Und er sagte, das weiß ich nicht, denn er hat mir schließlich die Augen geöffnet und auf Sünder hört Gott nicht, sondern auf Leute, die seinen Willen tun, hört er. Sie machen also Jesus mies und schließlich beziehen sie klare Position und sagen, wir sind Mose-Jünger. Du bist ein Jünger von Jesus, aber wir nicht. Wir gehören zu Moses. Bei dem wusste man wenigstens, wer dahinter steht, nämlich Gott. Kennen Sie solche Leute, wenn Sie mit ihnen über Jesus reden wollen? Sie sagen, ach, ich bin evangelisch, ihr immer mit eurem Jesus, ich glaube doch an Gott. Oder andere sagen, ich bin doch katholisch, ich bin getauft, ich gehöre zu dieser Kirche. Was wollt ihr da immer mit eurem Jesus? Ich weiß nicht, ob Sie die Wortbedeutung des Wortes evangelisch kennen. Das ist ja ein griechisches Wort, heißt eigentlich euangelion und es heißt gute Nachricht. Und der Inhalt dieser guten Nachricht ist, dass Jesus am Kreuz für mich starb, dass er auferstanden ist und in meinem Herzen wohnen will. Es ist erstaunlich, dass Leute sich auf dieses Evangelischsein berufen und damit Jesus abplocken, obwohl ja das Zentrum dieses Evangelischseins Jesus sein müsste. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das Wort katholisch heißt auf Deutsch. Das ist auch ein griechisches Wort. Kathole heißt eigentlich allumfassend. Ja, so eine Gemeinschaft der Gläubigen, die ganze Erde umfasst, steckt dahinter. Aber da kann man ja auch fragen, eigentlich ging es ja darum, dass Jesus das ganze Leben umfasst. Und wie kann jemand sagen, ich bin katholisch, wenn Jesus nicht sein ganzes Leben umfasst und umfassend füllt, kontrolliert, bestimmt, segnet? Es ist erstaunlich, dass man sich unter Berufung auf Tradition den lebendigen Bezug zu Jesus vom Leibe halten will, auch heute. Und das ist eigentlich sehr schade, weil dadurch die Menschen an dem Entscheidenden vorbeigehen. Sie berufen sich auf Buchstaben, das ist vielleicht gar nicht falsch, aber das Zentrum übersehen sie. Hier vorne haben wir viele Ampeln rechts und links, wenn man hier rausfährt. Angenommen, da steht die Ampel auf Rot, aber auf der Kreuzung steht ein Polizist und winkt ihnen, dass sie freie Fahrt haben. Würden sie dann fahren? Die Ampel ist rot. Jeder weiß, der Verkehrsregeln kennt, natürlich kann ich fahren. Ein Polizist hat mehr auf einer Kreuzung zu sagen als die Ampel. Also kann ich auch bei einer roten Ampel über die Kreuzung fahren, völlig rechtens. Es gibt Leute, die glauben nur an Ampeln in dieser Weise. Sie glauben nur an Prinzipien. Und die Beziehung zu einer Person ist ihnen nicht wichtig. Die Beziehung zu Jesus ist ihnen nicht wichtig, weil sie Traditionsprinzipien verwalten und daran festhalten und deshalb diese lebendige Beziehung zu Jesus gar nicht erst wollen. Denn es würde ja sie verunsichern, da müsste man ja immer auf eine Person achten und nicht nur auf irgendwas, was man schon seit Jahrzehnten immer so im Kopf hatte. Das war der Fehler der Pharisäer. Schließlich haben sie etwas getan, was viele Leute tun, sie haben ihre Bildung herausgekehrt, haben gesagt, du bist einer, der in Sünden geboren bist, so einer da von unten, und du willst uns belehren, uns, gebildete Leute. Wer bist du überhaupt? Komm, mach, dass du rauskommst. Das ist eigentlich eine Taktik des Feindes, dass er oft nicht mehr die Sache angreift, das kann er nämlich nicht, weil er da Unrecht hätte, deshalb greift er die Person an. Denken Sie mal an die Terroristen, wenn da so ein Prozess geführt wird, da wird der Staatsanwalt bedroht, der Richter wird unter Druck gesetzt, die Zeugen kriegen das Messer an die Kehle gesetzt unter Umständen, dass sie nichts mehr sagen. Die Personen werden bedroht, Geiseln werden genommen, um durch Personenbeziehungen Leute unter Druck zu setzen. Und das ist dann manchmal, wenn Leute in der Sache nicht mehr weiterkommen, dass sie dann die Person disqualifizieren. Hören Sie, wer sind Sie überhaupt? Ich habe das studiert und Sie? Ich beherrsche das Vokabular und Sie? Und dann bringen Sie einen zum Schweigen, obwohl Sie eigentlich in der Sache nicht recht haben, sondern Sie die Leute sind, die nicht Bescheid wissen, aber meinen, Sie wären die Wissenden. Es war für mich ein großes Aha-Erlebnis in meinem Studium, als Gott mir klar machte, dass auch mein Denken der Sünde unterliegt. Ich wiederhole das. Es war für mich ein Aha-Erlebnis, als ich feststellte, dass auch mein Denken der Sünde unterliegt. Ich dachte bisher immer, Denken sei objektiv, ja, so der oberste Maßstab. Und deshalb dachte ich theologisch über viele Dinge anders als die Bibel. Und dann merkte ich, mein Denken unterliegt auch der Sünde. Und ich bin vielen Theologen auf den Leim gekrochen, die ihre Denkgebäude mir verkauft haben. Und ich habe das geglaubt. Und dann habe ich Jesus um Vergebung gebeten, auch für diesen Hochmut meines Denkens, und ihn gebeten, mich doch mehr in sein Wort hineinzuführen, und fing an, mich von der Meinung von Leuten zu lösen. Egal, was die noch über die Bibel sagen, ich wollte der Bibel in diesem Wort glauben und nicht nur der Meinung der Leute über dieses Buch. Und dann hat sich sehr vieles in Bewegung gesetzt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon einmal klar wurde, auch Denken kann der Sünde, ist der Sünde unterworfen, und kann deshalb vom Ansatz her völlig falsch sein. Auch wenn man es subjektiv für richtig hält, kann es völlig falsch sein, weil die Grundlage falsch ist. Ich versuche das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Es ging um das Thema Licht. Jesus hat einem Menschen die Augen geöffnet, sodass sein ganzes Leben verändert wurde. Aber derjenige musste da mal mitwirken bei diesem Augenöffnen. Er musste selber etwas beitragen, nämlich die nächsten Schritte gehen, die Jesus ihm gezeigt hatte. Die Leute staunten, selbst die Nachbarn, ist das oder ist das nicht? So sehr hatte er sich verändert. So sehr kann Jesus Menschen verändern, wenn sie ihm die Augen und damit ja auch das Herz öffnen. Es gibt immer andere, die wissen das besser, die wollen nicht glauben, sie wollen nur ihre Vorurteile bestätigt haben und disqualifizieren dann ihre Gesprächspartner, indem sie sie irgendwo zu Außenseitern stempeln und letztlich wegschicken. Dieser Blinde, der jetzt sehend wird, trifft dann Jesus, als er rausgeworfen wurde im Tempel. Und Jesus fragt, glaubst du an den Sohn des Menschen? Und er sagt, wenn ich wüsste, wer es ist, gerne. Und er sagt, ich bin es, der ich mit dir rede. Und da kommt er eigentlich zum zweiten Mal zu geöffneten Augen, das erste Mal für die Umgebung und jetzt für Jesus. Er kniet nieder und betet Jesus an. Das finde ich schön, wenn Menschen Jesus kennenlernen und sich darüber freuen. Dann kamen noch die Pharisäer dazu, die Jesus hier auf Schritt und Tritt verfolgt haben, um immer ein Haar in der Suppe zu finden. Sie haben auch immer eines gefunden, meistens ihre eigenen Haare, die sie da irgendwo hineinfallen ließen. Und fragten, wie ist das? Du sagst da, dass du gekommen bist, um Blinde sehend zu machen und Sehende blind zu machen. Was sind wir denn? Und Jesus sagt, ja, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Aber so sagt ihr seid sehend, eure Sünde bleibt. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, wir haben theologisch, intellektuell alles im Blick und deshalb ist es richtig, was wir tun, auch wenn wir an Jesus vorbeigehen. Und er sagt, ja gut, wenn ihr in dieser Weise blind bleiben wollt, ist das eure eigene Schuld. Und dann kann ich euch an diesem Punkt im Moment nicht helfen. Jesus ist gekommen, um Menschen die Augen zu öffnen, damit sie im Licht Gottes leben, eine Existenzerhellung erfahren, sogar über den Tod hinaus. Und deshalb will ich mit einem Vers über Licht schließen, den viele kennen, aus Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Hab Dank, Herr Jesus, für diese guten Erfahrungen, die dieser Mann mit dir gemacht hat. Hab Dank, dass da auch andere aufmerksam wurden, dass du das Licht der Welt bist. Schenke, dass auch unsere Herzen und Augen offen sind für dein Licht und es auch unseren Alltag erreicht und prägt. Amen.